Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Judicum. Die heutige Folge knüpft inhaltlich an zwei mit dem Thema eng verbundene Folgen an, und zwar in Staffel 3, Folge 6, also erst kürzlich, und in Staffel 1, Folge 48, das heißt schon ein wenig her, haben wir die Abgrenzung von Raub und räuberischer Erpressung besprochen, wobei wir auch mit ein paar Worten auf Paragraph 239a StGB eingegangen sind. Paragraph 239a bzw. 239b StGB bilden einen eigenen Themenkomplex, der sich in Klausuren wunderbar mit der Abgrenzung Raub und räuberischer Erpressung prüfen lässt. Wir empfehlen deshalb nach dieser Folge, wo es heute um den erpresserischen Menschenraub und die Geiselnahme geht, noch einmal in Staffel 3 Folge 6 und Staffel 1 Folge 48 reinzuhören, damit ihr alle miteinander verbundenen Normen in der notwendigen Tiefe wiederholen könnt. Ist natürlich alles unten in der Beschreibung verlinkt. Aber um jetzt nicht zu viel Nonsens vorneweg zu labern, erstmal eine Sachverhalt. Der O ist vermögenslos und hat weder Einkommen noch Wohnung. Er nutzt deshalb seine Freunde und Bekannte immer wieder finanziell aus, bis er sie schlussendlich alle vergrault. Deshalb nimmt er von dem vermögenden T mit falschen Angaben ein Darlehen in Höhe von 1000 Euro auf und verdröstet diesen mehrfach hinsichtlich der Rückzahlung. Irgendwann taucht dann da O unter, ohne zu bezahlen. Er findet Unterschlupf bei A, den er ebenfalls finanziell ausnutzt. Wenig später wirft A den O deshalb aus seiner Wohnung. Als danach Rechnungen für Waren und Dienstleistungen bei A eintreffen, die O unter dem Namen des A bestellt hat, trachtet er A danach, O zur Rede zu stellen. Im Rahmen seiner Recherchen zu O findet A den T. Die beiden verbünden sich und planen, den O in einen Hinterhalt zu locken. Dazu vereinbaren A und T mit O unter fremden Namen über ein soziales Netzwerk ein Treffen für ein angebliches Drogengeschäft. Wie gemeinsam geplant, gehen A und T jeweils mit einer Pistole bewaffnet und mit Klebeband im Gepäck zum Treffpunkt, an dem sie O antreffen. Die beiden überwältigen und fesseln ihn gemeinsam. Dann tragen sie ihn in eine Lagerhalle, die nebenan ist, und schlagen den O erstmal zusammen. Sodann verbringen A und T den O im Kofferraum eines gestohlenen Autos in eine alte Hütte und setzen ihn gefesselt auf einen Stuhl. T droht dem O an, der A werde ihn erschießen, wenn er nicht etwas Sinnvolles für die finanzielle Situation preisgibt. Er setzt O außerdem eine mitgebrachte Gartenschere an den kleinen Finger und fordert von ihm, wie vorher mit A abgemacht, binnen 3 Tagen insgesamt 10.000 Euro an die beiden zu zahlen. Dabei ist A und T bewusst, dass sie von O die Zahlung einer Summe verlangen, welche die tatsächlichen Schulden des O wesentlich übersteigt. Der verängstigte O erklärt sich dazu bereit, das Geld am nächsten Tag den beiden in bar zu geben. A und T geben sich damit zufrieden und lösen die Fesseln. Dann fahren die beiden davon. Zu einer Geldübergabe kommt es nicht. Jetzt ist die Fallfrage. Wie haben sich A und T strafbar gemacht? Hier sind nur Delikte des 18. bis 20. Abschnitts des StGB zu prüfen, also die Paragraphen 232 bis 256 StGB. An dieser Stelle jetzt ein kleiner Hinweis. Dieser Fall heute, der basiert auf einem Originalurteil des BGHs. Ich habe den natürlich wie immer ein bisschen vereinfacht, damit es ja podcastgerecht sozusagen hier in den Fall zu bringen ist. Es werden jetzt hier vor allem die beiden Paragraphen 239a und 239b StGB besprochen, mit der besonderen Situation, dass wir ja zwei Täter haben. Das heißt, den Aufbau des Gutachtens müsste man sich am Anfang, wenn es jetzt eine Klausur wäre, erstmal überlegen. Denn wir haben zwei Täter, die haben sich in ihrer Tathandlung eigentlich so gegenseitig ergänzt. Also A zum Beispiel die Waffe auf O gerichtet, während T den Schuss nur durch Worte angedroht hat. T hingegen hat die Gartenschere an den Finger von O gehalten, A aber nicht. Die richtige Herangehensweise in einem solchen Fall ist es, A und T gemeinsam zu prüfen und dann jeweils die Zurechnung der Tatbeiträge anzusprechen. Wäre jetzt beispielsweise hauptsächlich T alleine vorgegangen, wäre es sinnvoller, A und T einzeln zu prüfen. Es gibt ja diese klassischen Fälle, dass A beispielsweise nur der Fahrer ist oder andere wesentlichen Tatbeiträge dazugibt, aber selbst nicht unbedingt am Tatort da ist und selbst nicht irgendwie droht, selbst nicht die Waffe in der Hand hat. In solchen Fällen ist es meistens so, dass man erst mit einem tatnäheren Täter anfängt, das heißt demjenigen, der hier wirklich die Tat ausgeführt hat, und dann in einem zweiten Schritt bei diesem, ich sag mal, Täter, der nicht am Tatort mit dabei war, nur die Tatbeiträge zurechnend prüft. Wir haben aber, wie gesagt, den einfacheren Fall, nenne ich jetzt einfach mal, dass beide Täter sich gegenseitig ergänzt haben und wir sie gemeinschaftlich und auch gemeinsam hier in der Prüfung miteinander verbauen. Das soll jetzt aber auch nicht Kern der heutigen Prüfung sein, das heißt, die Mittäterschaft wird es eher hier so am Rande behandelt. Wir prüfen zunächst den erpresserischen Menschenraub nach § 239a Absatz 1 StGB, beziehungsweise natürlich den gemeinschaftlichen erpresserischen Menschenraub inklusive des § 25 Absatz 2 StGB. Die fragliche Handlung ist ja hier, dass sie O unter Einsatz und Androhung von Gewalt dazu gebracht haben, ihnen die Zahlung der 10.000 Euro zu versprechen. Um das Ganze jetzt ein bisschen übersichtlicher zu machen, lese ich einmal ganz kurz den Paragraphen 239a Absatz 1 StGB vor. Wer einen Menschen entführt oder sich eines Menschen bemächtigt, um die Sorge des Opfers um sein Wohl oder die Sorge eines Dritten um das Wohl des Opfers zu einer Erpressung, in Klammer 253, auszunutzen, oder wer die von ihm durch eine solche Handlung geschaffene Lage eines Menschen zu einer solchen Erpressung ausnutzt, wird bestraft. Man muss hier also zwischen dem Bemächtigungstatbestand, also der Alternative 1, und dem Ausnutzungstatbestand, der Alternative 2, unterscheiden. Hier in unserem Fall kommt auf jeden Fall der Bemächtigungstatbestand, das heißt die Alternative 1, in Betracht. Ein sich bemächtigen im Sinne des Paragraphen 239a Absatz 1 Alternative 1 StGB liegt vor, wenn der Täter die physische Herrschaft über einen anderen erlangt, wobei weder eine Ortsveränderung erforderlich ist, noch der Tatbestand der Freiheitsberaubung erfüllt sein muss. Darüber hinaus ist bei einem Zwei-Personen-Verhältnis, und das ist jetzt ganz wichtig, erforderlich, dass die Bemächtigungssituation im Hinblick auf die erstrebte Erpressungshandlung eine eigenständige Bedeutung hat. Sie erfordert also eine gewisse stabile Bemächtigungslage. Und dabei ist unerheblich, dass es sich hierbei um insgesamt drei Personen handelt, also den A, den T und den O, weil Mittäter werden einfach nur als eine Person gewertet. Das heißt, die Täterseite gilt einfach nur als eine Person und die Opferseite, ja, als die zweite Person. A und T haben hier eine solche physische Verfügungsgewalt über O erlangt, indem sie ihn überwältigt, gefesselt, zusammengeschlagen und ihn mit der Pistole und der Gartenschere bedroht haben. Diese Handlungen waren hier auf jeden Fall ausreichend, um den O in Schach zu halten. Dabei haben A und T auch eine stabile Bemächtigungslage geschaffen, wobei man ihre Tatbeiträge natürlich nach § 25 Absatz 2 StGB, wie vorhin schon erwähnt, gegenseitig zurechnen kann, da sie vom Tatplan abgedeckt waren. Das heißt, der objektive Tatbestand des § 239a StGB ist recht unproblematisch erfüllt. Der einzige kleine Schwenker, den man hier hat, ist diese stabile Bemächtigungslage. In subjektiver Hinsicht müssten A und T die Absicht gehabt haben, die Sorge des Opfers um dessen Wohl zu einer Erpressung im Sinne von § 253 StGB auszunutzen. Sie müssten also durch die geschaffene Bemächtigungslage die Nötigung des O zu einer vermögensmindernden Handlung bezwecken und die Absicht haben, sich rechtswidrig zu bereichern. Beides ist hier auf jeden Fall der Fall, denn A und T wollten den O dazu bringen, ihn am nächsten Tag 10.000 Euro zu zahlen. Eine entsprechende Forderung stand ihnen natürlich nicht zu, was sie auch so wussten. Außerdem übten sie die zur Schaffung der stabilen Bemächtigungslage notwendige Drohung mit Gewalt vorsätzlich aus, weshalb die grundlegende Strafbarkeit nach § 239a Absatz 1 Alternative 1 StGB, also die Bemächtigungslage, eigentlich anzunehmen ist. Jetzt kommt aber ein Punkt, der bei solchen Fällen sehr oft zu problematisieren ist. Und das ist auch der Kern dieser Folge. Für eine Strafbarkeit nach § 239a Absatz 1 Alternative 1 StGB ist nämlich zur Abgrenzung des Anwendungsbereichs von sonstigen Nötigungsdelikten zusätzlich ein funktional-zeitlicher Zusammenhang zwischen dem ersten Teilakt des Sichbemächtigens und dem zweiten Teilakt, also der angestrebten Erpressung, erforderlich. Der Täter muss beabsichtigen, die durch das Sichbemächtigen für das Opfer geschaffene Lage für sein weiteres erpresserisches Vorgehen auszunutzen. Um jetzt mal den BGH hier aus dem Originalurteil zu zitieren. Sieht der Tatplan vor, dass die Leistung, die der Täter erpressen will, erst zu einem Zeitpunkt erfolgen soll, zu dem die Bemächtigungslage bereits beendet ist, fehlt es an der Absicht des Ausnutzens der Bemächtigungslage zu Beginn einer Erpressung. Da die Erpressung auf eine vermögensrelevante Handlung, Duldung oder Unterlassung des Opfers abzielt, muss im Fall des § 239a StGB nach der Vorstellung des Täters eine solche während der Bemächtigungslage stattfinden. Dazu kann etwa die Abgabe eines notariell beglaubigten Schuldanerkenntnis genügen, jedoch reicht eine formlose Zahlungszusage mangels Vermögensrelevanz nicht aus. Der BGH sagt also, dass eine Strafbarkeit nach § 239a Absatz 1 Alternative 1 StGB hier daran scheitert, dass die vermögensrelevante Handlung, Duldung und oder Unterlassung nicht während der Bemächtigungslage stattfinden sollte bzw. ein funktionaler Zusammenhang fehlt. Anders hätte es zum Beispiel aussehen können, wenn A und T das Bargeld von O noch während der Bemächtigungslage bekommen hätten. Das haben wir aber gerade nicht, sondern wir haben nur diese Zahlungszusage, dieses Jo, ich gebe euch das Geld morgen, jetzt lasst mich bitte frei. Das zählt hier noch nicht als vermögensrelevante Handlung, Duldung oder Unterlassung im Sinne des 239a StGB. Das darf man aber natürlich an der Stelle nicht mit der Prüfung aufhören. Durch dieselbe Handlung könnten sich A und T nämlich der gemeinschaftlichen Geiselnahme nach § 239b Absatz 1 StGB, natürlich in Verbindung mit 25.2 StGB, strafbar gemacht haben. Den werde ich jetzt auch einmal ganz kurz vorlesen, damit es ein bisschen übersichtlicher ist. Wer einen Menschen entführt oder sich eines Menschen bemächtigt, um ihn oder einen Dritten durch die Drohung mit dem Tod oder einer schweren Körperverletzung, in Klammer 226, des Opfers oder mit dessen Freiheitsentziehung von über einer Woche Dauer zu einer Handlung, Duldung oder Unterlassung zu nötigen, oder wer die von ihm durch eine solche Handlung geschaffene Lage eines Menschen zu einer solchen Nötigung ausnutzt, wird bestraft. Der wesentliche Unterschied zum erpresserischen Menschenraub liegt in der Anforderung an den zweiten Teilakt. Anstelle der Ausnutzung der Bemächtigungslage zu einer Erpressung tritt hier nämlich die Nötigung mittels einer qualifizierten Drohung. Paragraphen 239a und b StGB sind sich also recht ähnlich, sodass wir an ein paar Stellen hier nach oben verweisen können. So haben wir also bereits oben eine Bemächtigungslage bejaht, die hier so 1:1 anwendbar ist. Rein subjektiv hatten A und T auch die Absicht, oben mittels einer qualifizierten Drohung zu nötigen. Sie hatten ja nicht nur mit einer schweren Körperverletzung, also dem Verlust eines Fingers, sondern auch mit dem Todes O durch die Pistole gedroht. Damit hatten sie die Absicht, dem O zu entlocken, er werde ihnen das Geld am nächsten Tag geben. Die interessante Frage ist jetzt aber, ob hier auch, wie bei § 239a StGB, der zeitlich funktionale Zusammenhang zu verlangen ist und falls ja, in welcher Form. Der BGH hat hierzu ausgeführt und ich zitiere: Bei einer Geiselnahme nach § 239b StGB muss zwischen der Entführung oder Bemächtigung des Opfers und der qualifizierten Nötigung ein funktional-zeitlicher Zusammenhang in der Weise bestehen, dass der Täter das Opfer während der Dauer der Zwangslage nötigen will und die abgenötigte Handlung während der Dauer der Zwangslage vorgenommen werden soll. Eine während der Bemächtigung des Opfers vollendete Nötigung ist auch dann gegeben, wenn der Täter mehrere Verhaltensweisen des Opfers erstrebt, die er zwar nicht sämtlich schon während der Bemächtigungslage realisieren will, von denen er aber zumindest eine Handlung des Opfers in dieser Phase herbeiführt, wenn darin aus seiner Sicht eine bedeutende und eigenständige Vorstufe zu einem angestrebten Erpressungserfolg zu erblicken ist. Deshalb kann zum Beispiel ein abgenötigtes Ehrenwort des Geschädigten genügen. Ein solches Nötigungsziel haben die Täter während der Bemächtigungslage hier erreichen wollen und auch erreicht, indem sie O eine aus ihrer Sicht verbindliche Zahlungszusage abgenötigt haben. Der BGH hat also zwischen einer vermögensrelevanten Handlung, Duldung oder Unterlassung beim § 239a StGB und einer beliebigen Handlung, Duldung oder Unterlassung beim § 239b StGB unterschieden. Zwar war hier auch ein funktional-zeitlicher Zusammenhang erforderlich, dieser war aber bereits dadurch gewahrt, dass es A und T während der Bemächtigungslage auf eine Zusage der Übergabe des Geldes ankam, die sie auch hier erreicht haben. Damit liegt also ein funktional-zeitlicher Zusammenhang im Sinne des § 239b StGB, nicht aber im Sinne des § 239a StGB vor. Da A und T hier natürlich auch rechtswidrig und schuldhaft gehandelt haben, ist eine Strafbarkeit im Ergebnis gemäß § 239b 25.2 StGB gegeben, also die gemeinschaftliche Geiselnahme. In Betracht kommt daneben aber natürlich auch noch eine gemeinschaftliche, versuchte, besonders schwere räuberische Erpressung nach § 255, 253, 250 Absatz 2, 22.23.1 und 25.2 StGB. Anknüpfungspunkt hierfür ist, dass A und T den O mittels verschiedener Gewalthandlungen und Androhungen dazu bringen wollten, ihnen am Folgetag 10.000 Euro zu übergeben. Ich lese jetzt ganz kurz die Erpressung und die räuberische Erpressung vor aus dem Gesetz, damit es auch wieder ein bisschen übersichtlicher ist. Also, § 253 die Erpressung sagt: Wer einen Menschen rechtswidrig mit Gewalt oder durch Drohung mit einem empfindlichen Übel zu einer Handlung, Duldung oder Unterlassung nötigt und dadurch dem Vermögen des Genötigten oder eines anderen Nachteil zufügt, um sich oder einen Dritten zu Unrecht zu bereichern, wird bestraft. Und jetzt § 255, also die räuberische Erpressung. Wird die Erpressung durch Gewalt gegen eine Person oder unter Anwendung von Drohungen mit gegenwärtiger Gefahr für Leib oder Leben begangen, so ist der Täter gleich einem Räuber zu bestrafen. Dieser letzte Teil öffnet vor allem die Anwendung von § 250 StGB, also eigentlich des schweren Raubs. Zu prüfen ist das Ganze jetzt im Mantel der Versuchsprüfung, also natürlich wie immer. Die Vorprüfung, der Tatentschluss, das unmittelbare Ansetzen, die Rechtswidrigkeit und die Schuld und eigentlich am Ende auch noch der Rücktritt, der kommt hier aber auf jeden Fall nicht in Betracht. Fangen wir an mit der Vorprüfung. Hier ist die Tat ja nicht vollendet, also A und T haben von O das Geld nicht bekommen, es fehlt mithin am kausalen Nötigungserfolg. Der Versuch der Tat ist hier außerdem gemäß § 23 Absatz 1 StGB strafbar, da die Strafandrohung nicht unter 5 Jahre Freiheitsstrafe liegt und es sich daher gemäß § 12 Absatz 1 StGB um ein Verbrechen handelt. Nach der Vorprüfung kommen wir dann zum Tatentschluss. A und T müssten einen entsprechenden Tatplan, also Vorsatz hinsichtlich aller Tatbestandsvoraussetzungen der § 255, 253 und 250 Absatz 2 StGB gehabt haben. Die beiden wollten den O ja rechtswidrig durch Gewalt gegen eine Person und unter Anwendung von Drohungen mit gegenwärtiger Gefahr für Leib oder Leben zu einer Handlung nötigen und dadurch dem Vermögen des B einen Nachteil zufügen, um sich zu Unrecht zu bereichern. Insbesondere ist hierbei das Zusammenschlagen und die Drohung, ihn zu erschießen bzw. ihm einen Finger mit einer Gartenschere abzuschneiden, zu erwähnen. Dadurch wollten sie den O dazu bewegen, Bargeld in Höhe von 10.000 Euro zu übergeben, auf das A und T natürlich keinen Anspruch hatten, was die beiden auch wussten. Bei der Tat wollten sie auch ein gefährliches Werkzeug, also hier die Gartenschere, und eine Waffe im Sinne von § 250 Absatz 2 Nummer 1 StGB verwenden und den O körperlich schwer misshandeln, das ist die Variante des Absatzes 2 Nummer 3a. Dabei ist ganz wichtig zu erwähnen, dass als Verwenden jeder zweckgerichtete Gebrauch als Mittel der Gewaltanwendung oder der Drohung mit Gewalt bei der Tat gilt. Erforderlich für § 250 Absatz 2 Nummer 1 StGB ist also nicht, dass eine mitgebrachte Pistole auch tatsächlich abgefeuert wird. A und T haben zur Tatbegehung auch unmittelbar angesetzt, indem sie die eben genannten Handlungen zulasten des O ausgeführt und ihn dadurch zur Abgabe der, ich nenne es jetzt mal, Zahlungsverpflichtung gebracht haben. Ihr merkt schon, ich habe an dieser Stelle eine Abgrenzung zum Raub jetzt hier nicht thematisiert, obwohl es geradezu typisch für die Fälle der räuberischen Erpressung ist, dass man hier eine Abgrenzung vornehmen soll. Da die Abgrenzung aber nochmal ein großer Themenblock für sich ist, erlaube ich mir einfach mal auf unsere zwei Folgen zu verweisen, die das Thema in der erforderlichen Tiefe behandeln, also Staffel 3, Folge 6, gerade letztens, und Staffel 1, Folge 48. A und T haben sich im Ergebnis jedenfalls auch wegen gemeinschaftlicher, versuchter, besonders schwerer räuberischen Erpressung strafbar gemacht. Und nicht unerwähnt bleiben sollte natürlich zuletzt noch eine Strafbarkeit wegen gemeinschaftlicher gefährlicher Körperverletzung gemäß § 223.1, 224.1 Nummer 4 und 25.2 StGB durch das Zusammenschlagen. Kommt man nun zum Ergebnis der Prüfung, sollte man auch im ersten Examen ein paar Worte zu den Konkurrenzen finden. Hier ist auf jeden Fall anzunehmen, dass die gemeinschaftliche gefährliche Körperverletzung trotz unterschiedlichem Tatort einen einheitlichen Lebenssachverhalt mit der gemeinschaftlichen versuchten besonders schweren räuberischen Erpressung steht, also hier Tateinheit gegeben ist. Der BGH hat im Originalurteil zu § 239b außerdem erwähnt, dass auch dieser mit den bei der Herstellung der Bemächtigungslage oder während ihres Bestehens erfüllten weiteren Tatbeständen in Tateinheit steht, das heißt, wir haben hier die drei Delikte auf jeden Fall alle in Tateinheit. Und damit sind wir schon am Ende der Prüfung angelangt, wobei ich natürlich jetzt geradezu zum Ende hin, also die gefährliche Körperverletzung und auch die räuberische Erpressung, etwas schneller rübergegangen bin, als man es jetzt vielleicht in einer Klausur sollte. Wie gesagt, an dieser Stelle nochmal kurzer Hinweis auf Staffel 1, Folge 48 und Staffel 3, Folge 6. Jetzt ist aber wichtig, dass wir uns aus dieser Folge eine Sache merken, und zwar, dass es einen funktional-zeitlichen Zusammenhang geben muss bei § 239a StGB, aber auch bei § 239b StGB. Und dieser funktional-zeitliche Zusammenhang wird gerne geprüft, das darf man echt nicht unterschätzen, gerade natürlich beim 239a StGB, der noch etwas klausurrelevanter ist als der 239b StGB, soweit lehne ich mich jetzt mal aus dem Fenster. Und da ist es einfach so, dass gerade in solchen Fällen, in denen während der Bemächtigungslage einfach noch keine vermögensrelevante Handlung, Duldung oder Unterlassung vorgenommen wird, die Strafbarkeit nach 239a StGB einfach an dieser funktionalen zeitlichen Zusammenhang scheitern kann und in vielen Fällen auch scheitert. Und da darf man sich natürlich dann nicht aus dem Konzept bringen lassen. Man muss in solchen Fällen dann auch auf den 239b StGB eingehen, beziehungsweise je nach Einzelfall dann auch auf 253, 255, vielleicht auch 249. Ihr kennt, wie das Ganze läuft, ne? Auf jeden Fall, damit will ich auch die heutige Folge schließen, bevor ich wieder zu viel am Ende von mir gebe. Und ich wünsche euch noch eine erfolgreiche und entspannte Woche. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.